Was uns heute Morgen zusammenführt, das ist der Herr, der mit uns redet. Und ich möchte es Ihnen jetzt zu Beginn dieses Gottesdienstes zurufen, wie es einst Mose dem Volk Israel zugerufen hat: Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Wir wollen das Lied miteinander singen von der güldenen Sonne 346, die Verse 1, 3 und 4. Beten. Herr, unser Gott, wir danken dir für diesen Morgen der Ruhe und der Stille. Und wir danken dir, dass du uns jetzt versammelst in deinem Namen. Und dass all das, was wir aus der vergangenen Woche mit hergebracht haben, wir nun vor dir ausbreiten dürfen. Es sind nicht nur gute Gaben und Opferlieder, die wir dir singen. Herr, du weißt, was Unrecht war, was falsch ist an uns. Und du weißt, wie das Böse so tief in unser Leben hineingreift. Aber wir sind zu dir gekommen, weil du der Sieger bist. Und weil du jetzt alles in uns zur Ruhe bringen kannst. Wir kommen zu dir und bitten dich um deiner großen Barmherzigkeit willen. Gib du uns jetzt deinen Frieden, der höher ist als alle Vernunft und als alles Begreifen. Und lass uns als neue Menschen von hier weggehen, die du senden kannst in die Aufgaben in dieser Welt. Herr, gebrauche dazu jetzt diese Stunde. Amen. Wir wollen in der Stille weiter beten. Herr, du hörst das Schreien derer, die in Not sind. Wir danken dir, dass bei dir viel Erhörung ist. Amen. Wenn Sie Bibel lesen, fällt Ihnen auf, dass Gott mit seinen Leuten, mit seinem Volk die größte Mühe hat. Die, die seinen Namen und sein Wort im Munde führen, die sind ihm das große Hindernis. Wir lesen aus Jesaja 48. Hört dies, ihr vom Hause Jakob, die ihr nach dem Namen Israels heißt, die ihr schwört bei dem Namen des Herrn und den Gott Israels bekennt, aber nicht in Wahrheit und Gerechtigkeit. Sie nennen sich nach der heiligen Stadt und pochen auf den Gott Israels, der da heißt, der Herr Zebaoth. Ich weiß, dass du hart bist und dein Nacken eine eiserne Sehne ist und deine Stirne Ehren. Du hörtest es nicht und wusstest es auch nicht, und dein Ohr war früher nicht geöffnet. Ich wusste es, dass du treulos bist, und man nennt dich abtrünnig von Mutterleib an. Aber um meines Namens willen halte ich lange meinen Zorn zurück, und um meines Ruhmes willen bezähme ich mich dir zugut, damit du nicht ausgerottet wirst. Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht wie Silber, sondern ich habe dich geprüft im Glutofen des Elends. Um meinetwillen, ja, um meinetwillen will ich's tun, dass ich nicht gelästert werde, denn ich will meine Ehre keinem anderen lassen. Höre mir zu, Jakob, und du Israel, den ich berufen habe. Ich bin's, ich bin der Erste und auch der Letzte. Meine Hand hat die Erde gegründet und meine Rechte hat den Himmel ausgespannt. Ich rufe und alles steht da. Ja, ich habe es gesagt, ich habe euch gerufen. Tretet her zu mir, höre dies, ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Von der Zeit an, da es geschieht, bin ich auf dem Plan. Und nun sendet mich Gott, der Herr, und sein Geist. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Wege, den du gehst. O, dass du auf meine Gebote gemerkt hättest, so würde dein Friede sein wie Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Deine Kinder würden zahlreich sein wie Sand und deine Nachkommen wie Sandkörner. Dein Name würde nicht ausgerottet und nicht vertilgt werden vor mir. Wir singen das Lied Jesu, meine Freude, 293 von dem Schutz, den wir bei ihm haben. 293, die ersten drei Verse. Wir sind jetzt in der Mitte des Lebens Abrahams. Wir haben vor den Ferien noch 1. Mose 16 gehört, die Geburt des Ismaels, der Irrweg, den Gott nicht bestätigt. Wir kommen nun an 1. Mose 17, Vers 1 bis 8. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott. Wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht, und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich habe meinen Bund mit dir, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram, so heißt es ja vorher, ich habe es immer nur als Abraham gelesen, um die Verwirrung nicht zu machen, der bisherige Name war Abram, in der Kurzform, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen, und auch Könige sollen von dir kommen. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, sodass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz, und will ihr Gott sein. Herr, wir danken dir, dass wir die Wahrheit deiner Verheißung bis in unsere Zeitgeschichte hinein verfolgen können. Aber mach uns auch das andere deiner Verheißung jetzt so groß. Amen. Viele von Ihnen haben einen großen und schönen Urlaub erlebt. Was man alles in eine kurze Ferienzeit hineinpacken kann. Vor ein paar Tagen spreche ich da drüben bei uns in der Ecke bei einem Besuch eine Dame an, die sagt: Morgen gehen wir in Ferien. Und ich denke, ja, sicher hat die gute Frau ein Gütlein im Remstal. Aber dann sagt die: Wissen Sie, wohin es geht? Nach Brasilien. Also ich bin erstaunt, was man in kurze Ferienzeiten hineinpacken kann. Wie man so 3 Wochen schwer und gewichtig macht. Und das ist ja unser ganzes Bemühen, unser kurzes Leben voll zu machen von großen Eindrücken, die nicht mehr auslöschen und vergehen. Es beschleicht einen da manchmal ein Gedanke, den kennen Sie gut. Je voller unser Leben ist, je gefüllter, je größer die Eindrücke, dass man plötzlich denkt, ist es auch wirklich gewichtig? Ist es auch bedeutsam, was mein Leben füllt? Jesus hat das ja in dieser eindrücklichen Geschichte vom reichen Kornbauern erzählt, von diesem Landwirt, der investieren kann und der weiß, wie er aus seinem Vermögen etwas machen kann und der das Ohr dort hat, wo er wirklich merkt, wo was drin liegt, und er kann das schaffen mit seinem Leben, dass es vielfache Frucht trägt, dass seine Äcker nicht leer stehen und nicht brach liegen, sondern vielfach Ertrag bringen. Und er kann sein Geld nicht unnütz liegen lassen, ihm vergammelt nichts, sondern er kann sein ganzes Leben wirklich einsetzen, das, was ihn befriedigt, dass er sagen kann: Mein Leben war nicht einfach bloß so gelebt und so bloß für mich und so ein bisschen Urlaub gemacht und so ausgeschlafen, sondern mein Leben, da kam etwas raus, das war wertvoll und wichtig. Und dann kommt die Stimme in der Nacht: Da stirbst du, Narr. Was hast du? Das ist doch jetzt alles so klein und so gering im Licht der Ewigkeit. Und wenn wir jetzt heute Morgen so schön zusammen sind zum Gottesdienst, dann muss ich Ihnen diese Not einfach einmal aus ihrem Leben bewusst machen. Sie ist ja schon lange in ihrem Leben da. Ist mein Leben überhaupt gewichtig? Ist das, was mich täglich erfüllt, überhaupt von Bedeutung? Lohnt sich denn das? Wissen Sie, warum ich das erwähne? Weil da von Abraham erzählt wird. Und zwischen diesen beiden Bibelabschnitten, dort die Geschichte von Ismael vor unseren Ferien, wo wir noch drüber gepredigt hatten, und heute, da liegen 13 Lebensjahre unseres Abraham. Es wird bei Ismael erzählt, er war 86 Jahre alt. Und dann geht es einfach weiter, und Abraham war 99 Jahre alt, als Gott ihm erschien. Man möchte sagen, was war denn dazwischen, zwischen 86. Lebensjahr und zwischen 99. Was ist denn da passiert? Nichts, was der Rede wert wäre. Dass das sogar im Leben eines Abraham gibt. Ganz große Zeitabschnitte. Und Gott hat nichts mehr zu reden. Und es lohnt sich nicht, anderen davon zu erzählen. Ich meine, dass sogar dieses Leben des Abraham in diesen 13 Jahren enorm gefüllt war. Und es war wohl voller, als wir ahnen, von einer ganz großen Leidenschaft des Abraham. Von einem Kampf und von einem Ringen. Er, der Mann, der glauben wollte, hat in diesen 13 Jahren versucht, Gott treu zu bleiben. Sie ahnen es, wenn Sie hier diese Geschichte einfach zu Hause noch einmal nachlesen. Wie schwer für den Abraham das war, dass er erleben musste, dass das Wort Gottes, das an ihn erging, nicht stimmt. Das, was so vielen Leuten Anfechtung ist, das ist ja gar nicht wahr, was Gott sagt. Der redet vom großen Volk und ich habe nicht mal ein Kind. Und dann wagt er alles und sagt, man muss doch auch Gott helfen, und dann zeugt er diesen Ismael und Gott sagt, nein, der ist nicht. Und nun will er Gott treu bleiben und er ringt sich durch und 13 Jahre lang, er will an Gott bleiben, er will an ihm halten, er will doch seinen Glauben nicht aufgeben, es soll doch nicht vergeblich sein, sein Leben. 13 Jahre und die Bibel übergeht's mit Schweigen. Ich meine manchmal, das sei doch geheime Kampf unseres Lebens, dass wir um unseren Glauben ringen. Deshalb ist mir der Abraham so nah, so persönlich, so menschlich. Der wird mir so zum Bruder, wie er unter dieser Anfechtung leidet. Das ist nicht so ein, wissen Sie, so ein Mann, der über der Bibel sitzen kann und sie zerfleddern kann und sagt, ach ja, nicht die Bibel, das kann man ja nicht so nehmen. Sondern ein Mann, an dem sein Tod und Leben von ihm dranhängt und der sich unter Gott gebeugt hat. Und der mit Gott eigentlich gehen will, aber der das nicht zusammenbringt mit seinem Leben. Der täglich nur die Widersprüche sieht und der nicht einfach Gott fluchen kann, sondern der sich Gott verschrieben hat mit seinem ganzen Leben. Und er wartet. Warum schweigt denn Gott in diesen 13 Jahren? Wissen Sie eigentlich, wie lang die Zeit war, von der wir bisher gepredigt hatten? Wie viele Lebensjahre Abrahams das waren? Mit Irrweg nach Ägypten, mit Trennung von Lot, mit all dem, was drin war, mit dem Krieg gegen die fünf Könige, mit der Befreiung Lots aus der Hand, dort aus der Kriegsgefangenschaft, vom Auszug aus Ur in Chaldea bis zur Geburt Ismaels waren es 11 Jahre. Eine viel kürzere Zeit, aber gefüllt von dauernden Begegnungen mit Gott. Da hat dieser Abraham eine Spannweite gehabt. Dort konnte er ausziehen. Da hat er seinen Besitz zurücklassen können. Er hat nicht danach gefragt. Er war frei und fröhlich. Er konnte den Lot ziehen lassen. Da hat er gelebt aus dieser unmittelbaren Nähe mit Gott. Das ist der Rede wert. Und dann kommen diese 13 Jahre des Schweigens Gottes, in denen gar nichts mehr geschieht. Warum schweigt denn Gott? Wir stoßen hier auf das Geheimnis, dass das Geheimnis Gottes durch den Lauf der Geschichte ist. Und Sie selber stehen mit Ihrem Leben immer wieder an diesem Geheimnis. Und wenn Sie in die Kirchengeschichte hineinschauen, dann sehen Sie die Christenheit die plötzlich das Reden Gottes verloren hat, die noch Menschenworte tradiert, aber nichts mehr von dieser großen Weite des Glaubens hat. Und Sie können es an Abraham lernen, dass Gott nicht mehr reden kann, wo der Mensch noch redet. Und dass das, was von Ismael erzählt ist, viel schwerer war im Leben Abrahams. Dort, wo Abraham sich stark vorkam, dass er meint, ich kann mit menschlichen Mitteln die göttlichen Verheißungen zum Sieg bringen. Er traut sich das zu, er ist stark dazu. Und der Zusammenbruch, den er dort erlebte, der hat ihn nicht gänzlich zerbrochen. Mir wird das immer so schwer, wenn wir über dieses Thema reden, das mir in meinem Leben auch so wichtig geworden ist. Wenn man das einfach nur mit Zittern sagen kann. Denn wenn Gott das wirklich in unserem Leben tut, dass er uns zu Bankrotteuren macht, dass er das Ende der fehlerhaften Bilanz unseres Lebens mal aufdeckt. Es genügt eben nicht, dass man nur ein bisschen christlich ist. Da kommen sie nicht durch. Das hält nicht. Jetzt in diesen Tagen brechen diese Baufirmen zusammen und geraten in Konkurs. Und das sind immer die Firmen, die sich jahrelang durchgemogelt haben und versucht haben, mit verschleierten Bilanzen, mit kurzfristigen Wechseln noch das Manko zuzudecken, das seit Jahren mitgezogen wird. Und so können Sie es machen in Ihrem Glaubensleben. Sie können alte Dinge einfach verschleiern. Sie können weitermachen, christlich sich betätigen. Und eines Tages zerbricht das alles. Und dann kommt der Bankrott. Dann müssen Sie die Karten offenlegen und sagen, ich kann nichts mehr. Wenn wir in unseren Tagen so viel physische und psychische Zusammenbrüche erleben, dann ist das doch nichts weiter als das ganz normale Zerbrechen eines Menschen, der endlich die Waffen strecken muss, der gemeint hat, ich schaffe das, ich kann mein Leben bewältigen. Beim Abraham waren es 13 lange Jahre, wo Gott nicht redet. Und wir sehen es aus der Geschichte der Christenheit, dass Gott über Jahrhunderte hinweg schweigen kann. Und ich habe einfach Angst davor, wenn wir so viel uns selber zutrauen, wenn wir so davon reden, dass wir vor Gott mündige Partner geworden sind, wenn wir weise sein können, ob dann das nicht auf einmal ist, dass Gott gar nicht mehr da ist. Und dann müssen wir das auslöffeln bis zum Letzten, was wir in eigene Aktivitäten bringen. Und wenn wir sagen, wir können das alles, wir können die sozialen Nöte lösen, wir können die Erziehungsfragen lösen, wir können die Frage des Weltfriedens lösen, wir Christen, und am Ende merken wir doch, gar nichts können wir lösen. Leere Leute sind wir. Es ist groß, dass diesem Abraham Gott doch noch begegnet, und ich möchte Ihnen diese Botschaft heute sagen. Menschen, die fortwährend sich hinweglügen, so wie wir es alle machen, mit der Bilanz und das Manko zudecken. Und da erschien, als Abraham 99 Jahre alt war, ihm Gott der Herr. Das ist ein unbegreifliches Wunder, dass Gott seine Leute nicht einfach abgeschrieben hat, dass er unser nicht müde wird, dass ihm das nicht auf die Nerven geht, wenn ich so menschlich von Gott reden darf. Dass er nicht einfach sagt, der Abraham, der enttäuscht mich fortwährend. Wenn Sie die ganze Bibel lesen, auch vorher in unserer Schriftlesung, das ist doch die Not Gottes, dass seine Leute eine eherne Stirn haben, einen eisernen Nacken, dass sie sich vor Gott nicht beugen können. Sobald sie diese Begnadigung Gottes erlebt haben, dann erheben wir uns stolz vor der Welt und machen, wie wenn wir die wären, die das Können hätten, die das Vermögen hätten, wie wenn wir den Plan Gottes erfüllen können. Dann marschieren Christen durch die Welt und sagen, was sie alles lösen. Und dann ist das Gericht Gottes, das uns täglich unser Versagen erleben lässt. Das muss ja so sein. Die wir so volltönend sein Wort im Munde führen, wir merken auf einmal, das Wort Gottes trifft nicht mehr und es bleibt leer. Und da erscheint Gott seinen Leuten, einem Abraham. Er erscheint ihm. Und was er ihn sehen lässt in diesem Augenblick, ist nur sein, so sagt die Bibel immer, sein Angesicht. so wie einen Mose ganz kurz das nur erleben lässt. Und das müssen Sie wieder durch die ganze Bibel hindurch verfolgen, wo ein Mose eifert um die Ehre Gottes, dort beim goldenen Kalb und dann, ja, wo er vorher Gott begegnet. Und Gott ihm sagt, Mose, so war es bei Mose dann, es liegt nicht an jedermanns Wollen und Laufen, es liegt am Erbarmen. Du bist in meiner Hand, dieser ganz menschliche, kleine, versagende, arme Mose. Aber ich halte dich. Ich bin so froh, dass ich bei meinem Gott nie größer sein muss. Dass ich mir nicht dauernd was vormachen muss. Das ist ja so schrecklich, wenn wir dauernd machen, als seien wir die Könner. Als hätten wir die Lösung nur eines Problems dieser Welt in der Hand. Als hätten wir nur ein Wort, das bei unseren Kindern Frucht schaffen könnten. Was ist denn das für ein verlogenes Gebaren? Und hier lässt Gott diesen Abraham einfach diesen Blick tun in sein Angesicht. Er erschien ihm. Ich bin der allmächtige Gott, Abraham. Und die Verheißungen, die ich, der lebendige Gott, gegeben habe, die erfülle ich und nicht Menschen. Und du lebst von meinen Wundern. Wenn Sie Christen anschauen, dann schauen Sie sich mal an, so wie wir jetzt beieinander sitzen. Warum sind eigentlich unsere Gesichter so oft gequält, so zur Furcht? Und dann sagen wir, ach, das ist so schwer, auch das Christenleben ist so schwer. Ich komme im Kampf gegen meine Sünde nicht weiter. Ich werde gar nicht besser. Ich habe in meinem Leben so viel Versagen. Ich bin so oft enttäuscht. Ich wollte so gern Gerechtigkeit pflanzen. Ich wollte so gern Gutes stiften. Ich wollte viel lieber sein. Und dann meinen wir immer, wir könnten das in unserem Leben verkrampfen und verzwingen. Und dann wollte ich nur, dass das hier sonntags in dem Gottesdienst geschieht, dass der Herr ihnen erscheint und sie sein Angesicht sehen lässt und sagt, ich bin der allmächtige Gott. Du verzwingst es nicht und du zerarbeitest nicht. Du lebst bis zu deinem Sterben allein von meinem Erbarmen. Es liegt nicht an jemands Wollen oder Laufen, sondern alles an Gottes Erbarmen. Und du kannst bis zu deinem Sterben nur täglich mehr ihn preisen. Und wenn durch die schöne Einrichtung der Technik jetzt unsere Kranken durch das Tonband mithören, dann denken wir doch an sie, die sie oft so lange Zeit in ihren Betten liegen und sagen, das ist doch kein Kinderspiel. Wie soll ich damit fertig werden, dass Gott mich so dahinlegt? Das ist nicht nur ein Kinderspiel, das ist eine Sisyphusarbeit. Kein Mensch kann was bewältigen. Wer will denn mit was fertig werden? Sondern da kann ich sagen, das sehe ich nur, wie klein mein Glauben ist und wie gering meine Geduld. Aber wenn diesen Menschen und uns allen der Herr erscheint und er uns das zuspricht, ich bin der allmächtige Gott. Ich bin der allmächtige Gott. Ich muss das noch weiter ausholen und erklären, ergänzen. Für uns ist das ja ein akademisches Problem geworden mit dem allmächtigen Gott. Und Sie können über die Allmacht Gottes philosophieren. Wir sind ja Leute, die das gern verstandesmäßig fassen wollen. Was ist denn das mit der Allmacht, wenn Gott allmächtig ist? Ich muss Ihnen sagen, so steht nie in der Bibel von der Allmacht Gottes, wie Sie in Ihren philosophischen Spielchen von der Allmacht Gottes reden. Hier steht Hebräisch, ich bin der El Shaddai. Das ist ein ganz schwierig zu übersetzendes Wort. Die Gelehrten rätseln immer noch daran herum. Aber schon von der alten griechischen Bibelübersetzungen her haben viele Bibelausleger an diesem Wort El Shaddai nicht einen philosophischen Begriff der Allmacht Gottes gefunden, sondern sie haben das Wort gefunden, der Gott, der Genüge schafft, der die Dinge zum Ende bringt. Doch Israelit hat Gott sich nie so statisch, starr, festsitzend vorgestellt, sondern immer dynamisch bewegt. Der El Shaddai ist der Gott, der in der Schöpfung waltet und der die Dinge zum Ende bringt. Und hier wird einem schwachen Menschen das gesagt, Die Septuaginta, diese griechische Bibel, übersetzt es der Allgenugsame, wie im Lied Allgenugsam Wesen, das ich habe erlesen. Der Allgenugsame Gott, der sagt einem Abraham, wie später Jesus einem Paulus sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Der Paulus wollte doch auch frei werden, er wollte stärker werden, größer herauskommen, mehr für Jesus wirken. Lass dir genug sein. Das ist das Allgenügsame. Meine Kraft ist in Schwachen mächtig. Gott, ist das eine ganz große Not, unseres selbstsichers, vermögendes Auftreten. Und eins will er uns lehren, dieses sich hineingeben in seine starke Hand. Und nun sehe ich immer wieder ihre Widersprüche, wie sie sagen, aber ich muss doch kämpfen. In meinem Leben sind das doch Chaosmächte, die mich hinabziehen wollen in ganz andere Tiefen. Ich muss doch ringen. Mein ganzes Leben ist ein verbissener Kampf. Und das ganze Leben der Christenschar ist doch ein Kämpfen in dieser Welt und ein Ringen und ein Streiten. Und man muss sich doch heran zusammenreißen, dass man weiterkommt. Ich sage Ihnen nein, weil Sie die Verheißungen Gottes nicht zum Ende bringen. Nur er. Und genauso wie die Schöpfung Gottes zur Ruhe gekommen ist. Und lassen Sie sich nicht betrügen. Das ist nicht wahr, dass der Mensch laufend diese Schöpfung noch zu ganz anderen Höhen bringen muss. Wir sehen ja in unseren Tagen erschreckt, wie der Mensch die Schöpfung nicht höher bringt. Und wenn Sie den Menschen 200 Jahre leben lassen, wie er nicht höher kommt. Weil über dieser Schöpfung nicht das dauernde neue Werden steht, weil nicht dauernd neue Sternenhimmel entstehen, sondern weil über dieser Schöpfung der genügende Gott, dieser Allgenugsame, seinen Sabbat gesprochen hat, weil er seinen Sonntag gemacht hat, weil er sagte, ich kann ruhen, mein Werk ist zu Ende gekommen. Und dann sagen Sie heute, mitten im Kampf unserer Welt, das ist doch nicht wahr, ich sehe doch nichts von dieser vollendeten Schöpfung, ich sehe doch nur diese leidende Schöpfung, diese im Aufruhr sich befindliche Welt. Und Gott sagt Ihnen, ich bin der El Shaddai, ich bin der Genügende, lass dir genug sein. In meinen Verheißungen steht über dieser tobenden Welt das Ende und die Vollendung und es ist ganz gut. Und du darfst dich in dieser Ruhe ganz genügend sein lassen. Und so ein Abraham, der mit seinem Leben all das noch erfüllen will, dem Gott sagt, lass dir genug sein. Und so was Kühnes machen wir Christen heute im Gottesdienst, dass uns das an die Nerven geht, wie wir sehen, wie so wenig vom Reich Gottes in unserer Welt durchgebrochen ist. Und wir sitzen hier zusammen und singen vom Sieg, weil wir dieses Wort des El Shaddai hören, dieses Gottes, der Genüge schafft und der sagt, lass dir genügen. Ich will von dir nur eins haben, wandle vor mir und sei fromm. Geh du deiner Wege, aber die Sorgen um den Sieg Gottes, die lass in meiner Hand ruhen. Warum zerquälen sie sich denn so? Lassen sie doch diesen El Shaddai, diesen Gott des Friedens über ihrem Leben stehen. Nehmen sie das an. Und sagen, Herr, ich kann täglich nur bei dir vor deinem Kreuz stille stehen und deine durchgrabene Hand auf mein zerbrochenes Leben legen lassen und von dir täglich neu die Vergebung empfangen. Ich komme nie weiter als bis unter dein Kreuz und ich will, ja, sie können lebenslang nie einen Schritt weiterkommen. Bleiben sie hier unter diesem Frieden stehen, wo er ihnen sagt, lass dir doch genügen. 13 Jahre wildes Leben des Abraham und dann der Ort, wo er ihnen erschien, wo er ihm erschien, dem Abraham, und so wie er ihnen erscheint. Das war die Freude eines Simeon im Tempel, als er auf den Herrn wartete, wo er sagte, Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren. Ich weiß, dass diese wirre Welt ihren Frieden gefunden hat. Und wenn mich einer fragt, warum kommt in deiner Predigt denn all das so wenig vor? Diese Sache mit den Weltkriegen und mit den sozialen Unruhen. Weil ich sage, weil diese Welt bei meinem Gott ihr Genüge findet. Und weil Gott den Frieden über die Welt bringt, wenn Jesus wiederkommt. Und was mir nur so wichtig ist, dass ich heute meine Aufgabe erkenne, wo er mich braucht. Er hat einen Abraham nicht am Euphrat und Tigris gebraucht und nicht als Berater der großen Politiker. Er hat ihn gebraucht als den wandelnden Beduinen im Lande Kanaan. Wandle vor mir, zieh hin, da ist dein Weg. Und sei fromm, im Hebräischen das Wort Tamin, das heißt fromm, aber das Wort fromm haben wir missdeutet, das heißt ganz. Sei ganz, so übersetzt es Buber und Rosenzweig in seiner Bibelausgabe, sei ganz. Und genauso gebraucht es Jesus im Neuen Testament in der Bergpredigt, ihr sollt vollkommen sein wie euer Vater im Himmel. Da meint er nicht, ihr sollt Scheinheilige werden, ihr sollt Moralchristen werden. Im Gegenteil, ihr sollt ganze Leute werden, ganze Leute. Abraham, gib doch jetzt einmal dein Ringen und dein Streben, dein ganzes Leben und Fühlen, deine Enttäuschungen und deine Nöte und deine Ängste, gib doch das Ganze, was du bist, mir her. Wandle vor mir und sei ganz. Gerade nicht das Perfekte und das Vollkommene, sondern das Arme des Abraham und das Elende und das Dürftige darf in die Hand Gottes legen. Sein Leben, so wie er lebt, er, der Abraham, der ganze Mensch, darf sich in die Hand dieses großen Gottes legen. Welch eine Geborgenheit! Gott hat einen Bund gemacht mit Abraham, weil ihm daran liegt, dass das in einem Leben fest wird. Und es ist eine Tragik, dass wir in unserem Leben da so störrisch sind, wenn es hier um klare Entscheidungen geht. Das müssen Sie einmal in Ihrem Leben entscheiden, ob Sie diesen Bund Gottes annehmen wollen. Er will keine Perfektion von Ihnen. Er will nicht das Vollkommene von Ihnen. Er will nur, dass Sie, schwacher Mensch, sich ihm anvertrauen, Ihr Leben in seine Hand legen und bis zum Sterben an seinem Rockzipfel hängen. Weiter kommen Sie nicht. Da macht er einen Bund mit Abraham. Abraham nicht in eigener Kraft. Probier's doch. Trau meinen Verheißungen, weil ich's zu Ende führe. Mit deinem Leben, mit dem der ganzen Welt. Traue mir. Ich will dich mehren. Ich bin's. Ich stifte den Bund mit dir. Ich mache es fest. Und das kann die Grundlage der Glaubensfreude sein. Das ist die Grundlage der Gewissheit, über die wir früher schon im Zusammenhang mit der Abrahamsgeschichte gepredigt haben. Es gibt Gewissheit, weil Gott sich verpfändet hat und sagt, auf dieser Basis kannst du mir trauen. Du wirst elend untergehen mit einer halben Christlichkeit. Aber dort, wo arme, zerbrochene Bankrotteure sich ans Kreuz Jesu hinhängen und das über sich aussprechen lassen, ich bin dein, ich bin der Genügende, lass dir doch genügen, ich nehme dich an, da kriegt man Frieden. Und noch einen letzten Gedanken dazu. Wissen Sie, was ich hier sage, ich hoffe, dass Sie es merken, das sprengt ja so viel, was bisher unsere christlichen Gedanken so oft ausmachen. Und ich möchte jetzt mit dem reden, der jetzt am liebsten hochspringen würde und sagen würde, du, sag mal, das ist ja ganz individuell geprägt. Das geht ja nur fürs fromme Herz. Welche Wirkungen gehen eigentlich von deiner Predigt aus? Wir haben da neulich im Norddeutschen Rundfunk einen Fernsehfilm gedreht über die Christen in Russland und da hat der Hauptabteilungsleiter, wie ich dann noch in Hamburg war, mich dann in der Cafeteria auf die Seite genommen und gesagt, wissen Sie, ich habe ja eine Frage an Sie, die Evangelikalen. Das verstehe ich als Katholik nicht. Mir wäre ja alles egal, was Sie da von Ihrem Glauben haben und mit Ihrer Bibel unverkürzt und so. Aber eins verstehe ich nicht. Es kommt doch bloß darauf an, welche Wirkungen in die Welt ausgehen. Und da möchte ich sagen, der Mann hat recht. Welche Wirkungen in die Welt ausgehen? Welche Wirkungen gehen von Ihrem Leben in die Welt aus? Soll keiner sagen, wir hätten hier nur fürs fromme Herz gepredigt. Dieser Abraham, der den Frieden findet in Gott, der bekommt die Zusage, dass sein Leben eine Wirkung hat über die ganze Welt hinweg. Er wird zum Vater vieler Völker. Nun könnte man ja meinen, das ist der Vater Israels, der Juden. Das wird aber erst nachher gesagt, in den nachfolgenden Versen, dass er der Stammvater Israels wird. Was hier gesagt wird, heißt wörtlich, ganz buchstäblich übersetzt, du wirst der Vater einer tobenden Völkerwelt werden. Und das Wort von der tobenden Völkerwelt ist ein biblischer Begriff. Denn nur der versteht, der einen Blick tut in diese Weltgeschichte mit ihren ganzen furchtbaren Umwälzungen. Und bis hin zur Offenbarung, wo davon gesagt wird, dass aus diesem tobenden Völkermeer am Ende der Antichrist aussteigt. Die ganze Menschenwelt mit ihrer Unzahl von Menschen ist ein tobender Brei. Ein Volk wieder das andere. Zur Spaltung, zur Streitung. Das ist der biblische Blick. Und da wird Abraham nicht ein Politiker unter anderem, sondern der Vater in einer tobenden Völkerwelt, der in dieser Völkerwelt Ewigkeitskräfte vermitteln kann. Und der Abraham wurde der Vater vieler Gläubiger aus vielen Nationen, die durch diese Welt gehen, nicht weltfremd, aber die fröhlich des lieben jüngsten Tages warten, die von der Erlösung dieser Welt wissen und die sagen können, es ist noch eine Ruhe vorhanden, dem Volke Gottes. Und die wissen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. Menschen, die ihren Dienst tun in der Welt, die dastehen, wo sie gebraucht werden, mit beiden Händen, mit beiden Füßen, mit beiden Augen, mit dem ganzen Herz an dem Platz, wo sie Gott hinstellt. Und die doch wissen, das Ganze wird vollendet durch ihn, die sie nicht zerbrechen und zermartern lassen, die nicht streiten müssen wie den Waffen dieser Welt, die nicht kämpfen müssen, die nicht zurückschlagen, wo einer schlägt, sondern die leben vom großen Frieden dieses Gottes. Wandle vor mir und sei fromm, du bist der Vater vieler Gläubiger, vieler Völker. Das hat Gott einem Abraham in dieser Stunde, ja, der Geburtsstunde der Gemeinde Gottes, des Volkes Gottes, groß gemacht. Das ist dein Weltauftrag. Nicht dich zerstreiten und hineinfallen ins Zerstreiten dieser Welt, sondern wandle vor mir und sei ganz. Ich möchte sie senden in den Aufgabenbereich, der vor ihnen liegt. In die schwere Prüfungen, die Gott in ihr Leben gelegt hat. In all das, was in der kommenden Woche vor ihnen liegt. Er sendet sie, El Shaddai, wandle vor mir und sei ganz. Ich bin der Allmächtige, der Genügende. Lass dir genügen. Und dann ist dein Werk nicht vergeblich. In dem Herrn. Amen. Und nun singen wir vom Lied 293 noch die Verse 4 und 5. Beten. Herr, dir danken wir, dass du uns immer wieder erscheinst und dass du in deinem Wort uns dein Angesicht enthüllst. Und dann kommt all der fromme Krampf ans Licht, Wir verzwingen uns so oft und wollen vor dir ein Theater spielen, das doch so verlogen ist. Und du siehst hindurch in die ganzen Abgründe unseres Herzens hinein. Du weißt, wie angefochten, wie schwach wir sind, wie mutlos, wie klein unser Glaube ist. Herr, wir wollen von dir jetzt nicht nur eine Kraft haben. Wir wollen von dir jetzt nicht nur eine Durchhilfe haben. Wir wollen dich haben und dein Wort, deinen Bund. Und dass wir das über unser Leben schreiben können. Wir sind in deiner Hand. Wir gehören dir ganz. Nicht bloß mit unserem Herzen, sondern mit unserem Leib und Leben. Mit unseren Freuden und Enttäuschungen. Mit unserem Unglauben, mit unseren Zweifeln. Mit unseren Familien und dem, was wir besitzen. Mit unserem Beruf und dem, was wir uns erhoffen und erwünschen. Dass wir ganz in deine Hand fallen dürfen. Und dass diese kommende Woche, die wir leben, vor dir gelebt wird. In deiner Gegenwart. In deiner Nähe. Und wir dürfen es wissen, durch dein Wort, du bringst deine Verheißungen zum Sieg. Herr, so wollen wir auch im Dienst sein für dich. So wollen wir auch zu den Zerbrochenen und zu den Verzweifelnden gehen, nicht in unserer Kraft, sondern im Wissen um deinen Sieg. Dort, wo Menschen in Not sind, so wo wir unsere Opfer geben. Herr, du wirst es sieghaft einsetzen können, weil du diese Welt nicht loslässt, weil du sie geliebt hast, und weil du jeden Menschen liebst. Herr, so segne auch unser ganzes Gemeindeleben und all das, was in deiner Christenheit geschieht. Zerbrich du doch dein Schweigen und rede wieder, dass Menschen dich erkennen und in dir Frieden finden. Dir befehlen wir uns alle an und mit uns, die nicht unter uns sein können. Du weißt, was sie bewegt und wie sie angefochten sind. Sei du bei ihnen und grüße sie.